Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Danke dir. Ey, ich weiß nicht, ob du das gerade glauben kannst, dieses Every Victory is Yours, dass Jesus schon gesiegt hat. Vielleicht geht es dir gerade ganz anders und du kannst es gerade überhaupt nicht für dich irgendwie fühlen. Aber wisst ihr, manchmal ist Lobpreis auch, Gott etwas zuzusingen im Hoffen, dass man es glauben kann. Wie der Typ, der sagt, hey, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da können wir auch füreinander glauben als Gemeinde. Und es ist so gut, dass wir wissen können, wie Leo gesagt hat, Gott ist hier. Wir können wissen, dass Gott hier ist, dass Jesus hier ist, dass er schon gesiegt hat und deswegen mit seinem Geist hier unter uns ist. Wie cool ist das? Jetzt, hier. Wir können gemeinsam feiern, deswegen herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, zu dieser Celebration, dass wir Gott feiern können, dass wir zusammen hier in Reutlingen oder dann auch später in Balingen oder wenn du gerade im Stream live zuschaust oder sogar irgendwann, irgendwie, vielleicht in 2 Jahren, vielleicht schaust du gerade in 2 Jahren diesen Stream und Gott spricht dadurch in dein Leben. Wie cool ist das? Und ich finde es so Hammer, dass Gott hier durch Grenzen der Distanz, also wir sind nicht an der Distanz gebunden, Balingen ist weiter weg. Wenn jemand hier den Stream schaut, kann auf der Alp schauen, der kann ihn auch in Südafrika schauen, der kann überall schauen. Und so kann Gott wirken. Und es ist auch nicht an die Zeit gebunden, weil diesen Stream kannst du auch in 3 Jahren noch anschauen, in 5 Jahren noch anschauen, also so Gott will und wir leben. Aber du kannst es anschauen und Gott kann wirken. Und so wirkt Gott gestern, heute und auch morgen durch die Zeit hinweg. Und wisst ihr, damit sind wir eigentlich voll in unserer Serie The Story. In dieser Serie The Story schauen wir uns Leute an im Alten Testament. Wir schauen uns an, wie ihre Kämpfe waren, wie ihre Stärken waren und ihre Schwächen und wie Gott mit ihnen Geschichte schreibt. Und wir sehen immer wieder, wie sich diese Geschichte durch die gesamte Bibel durchzieht und ein großes Ganzes ergibt. Wir haben uns bisher schon den Turmbau zu Babel angeschaut, wir haben uns Abraham angeschaut, dem Gott eine Verheißung gemacht hat. Hey, ich werde dich zu einem großen Volk machen, ich werde durch dich die Völker segnen und ich werde dein Volk, deine Nachkommen in ein Land senden, das von Milch und Honig überfließt. Das ist gut, das ist ein gutes Land. Dann haben wir 2 Generationen geskippt, Isaak und Jakob, und sind letzte Woche zu Josef gekommen, Josef, der Urenkel von Abraham, und der wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Aber Gott hat dadurch gewirkt. Gott hat dadurch zum einen das Volk Ägypten gerettet vor einer Hungersnot und er hat auch das Volk Israel vor einer Hungersnot gerettet. Gott hat es gut gemacht, sodass Josef am Ende durch eine harte Zeit, durch eine lange Zeit des Wartens, durch einen Prozess, wo man vielleicht manchmal nicht mehr versteht, was machst du gerade, Gott, im Endeffekt zum zweitmächtigsten Mann in diesem Land wird nach dem Pharao und Gott rettet dadurch. Heute sind wir 400 Jahre weiter. Die Bibel macht da auch so einen Sprung. Wir sind bei Mose. Und ich darf euch heute damit reinnehmen. Wir haben uns entschieden, wir machen heute nicht 2 Celebrations, sondern 1. Ich predige einfach durch bis heute Abend. Dann kommen dann um 17 Uhr noch Leute dazu. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwann bis um 0 Uhr fertig sind. Nee, Spaß. Also ich versuche das heute so ein paar Eckpunkte reinzubringen. Und man könnte sicherlich auch andere Sachen mit reinnehmen. Aber das hatte ich irgendwie auf dem Herzen. Und so versuche ich das einfach, das, was Gott hier an Mose gewirkt hat, das, wie Mose gelebt hat, dass das in dein und mein Leben spricht. Und dafür möchte ich bitten, dass Gott es einfach jetzt an unseren Herzen uns was zeigt. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du durch die Zeit Geschichte schreibst. Ich danke dir, dass du deinen Plan durch die Zeit verfolgt hast. Und ich danke dir, dass wir an Mose auch erkennen können, wie du wirkst. Ich bitte dich jetzt, dass du in unser Leben sprichst und uns zeigst, was wir von diesem Mose heute lernen können, aber auch noch so viel mehr darüber hinaus. Ja. Amen. Wie gesagt, wir sind bei Mose und wenn ich Mose sage, woran denkst du da? Wir sammeln mal ein bisschen, ich werde es wiederholen, damit man es im Stream auch hört, aber haut mal ein bisschen raus, wenn ihr Mose hört, an was denkt ihr? Mehrteilung, okay, was gibt's noch? Auszug aus Ägypten, yes. Was, sorry? Brennender Dornbusch, ja. Sorry, da hinten nochmal. Der Korb, das Körbchen, yes. Da kommen schon viel zusammen, so diese Kindergottesdienstgeschichten, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Und es ist so cool, wir sind schon mal in dieser Thematik gedanklich Mose drinnen. Und wisst ihr, an was man aber auch denken kann, wenn man an Mose denkt? Man kann an den Satz denken, in Demut macht mir keiner was vor. Das ist witzig, ich weiß, man kann Witze nicht erklären, aber es ist witzig, weil dann ist man ja schon wieder hochmütig. So. Der Punkt ist aber, Mose sagt es nicht über sich selbst, sondern Gott stellt dieses Zeugnis über ihn aus. Gott sagt, In 4. Mose 12, Vers 3 steht, Mose war ein demütiger Mann, bescheidener als alle anderen Menschen auf der Welt. Ist ein bisschen weird, ich gebe es zu, weil Mose hat es ja irgendwie auch geschrieben oder irgendwie anderen Leuten diktiert. Aber in der Szene kommt es schon deutlich durch, dass Gott sich da dazu stellt. Und das ist Gottes Wort und Gott spricht dadurch und es steht da nichts drin, was Gott nicht will, dass drin steht. Also hier Mose als ein demütiger Mann, bescheidener als alle Menschen auf der Welt. Was ist das für ein krasses Zeugnis, das man jemandem ausstellen kann? So, das ist eine Note 1 mit Stern, würde ich mal sagen, so im Zeugnis. Das ist krass. Und es geht noch weiter. Am Ende vom Leben von Mose oder danach schreibt jemand anderes über ihn am Ende dieser 5 Bücher Mose, Kapitel 34, ab Vers 5 steht, so starb Mose, der Diener Jahwes im Land Moab, wie Jahwe es gesagt hatte. Und er begrub ihn dort im Tal gegenüber von Beth Peor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Wer kann von sich behaupten, dass er von Gott beerdigt worden ist? Wie krass ist das? Mose wurde von Gott beerdigt. Das habe ich so bisher noch nicht anderweitig so richtig in der Bibel gefunden. Gott beerdigt Mose. Wie krass ist das? Und dann steht da weiter, Mose war 120 Jahre alt geworden. Sein Sehvermögen hatte nicht nachgelassen und seine Kraft war nicht geschwunden. Gott hat ihm Kraft gegeben für seinen Dienst, dass er Anführer sein kann für das Volk, dass er Prophet sein kann, dass er Priester sein kann, dass er Vermittler sein kann und so für das Volk eintreten kann. Dann steht da weiter, das Volk trauerte. 30 Tage lang trauerten und weinten die Israeliten um Mose im Steppegebiet Moabs. In Israel stand kein Prophet mehr auf wie Mose, dem Jahwe so persönlich begegnet ist und den er solche Zeichen und Wunder am Pharao tun ließ, an seinen Beamten und im ganzen Land Ägypten. Und der Israel mit so starker Hand geführt und all die großen und furchterregenden Dinge vor den Augen des ganzen Volkes getan hat. Kein Prophet mehr in Israel ist aufgestanden, der war wie Mose. Keiner hatte so eine innige Beziehung mit Gott, keiner hat so face-to-face mit Gott geredet. Da steht, Gott hat wirklich von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund mit ihm gesprochen. Deswegen sagt man auch Mose, der Freund Gottes. Keiner mehr in Israel ist aufgestanden, so ein Prophet wie Mose. Wie krass ist dieses Zeugnis? Was ist das für ein Arbeitszeugnis? Und er hat es mit einer guten Hand geführt, er hat es stark geführt, dieses Volk. Wie krass ist das? Wir wollen uns heute ein bisschen anschauen, wie wurde Mose zu diesem Mann? Wie wurde er zu diesem Mann, über den das gesagt worden ist? Hat ja sicherlich nicht so angefangen. Und so wollen wir ein bisschen reinschauen in die Geschichte. Wie gesagt, ich habe vorhin erklärt, 400 Jahre war dieses Volk Israel in Ägypten und mittlerweile ist Josef und seine Brüder gestorben. Also klar, 400 Jahre, ne? Die Generation war dann durch. Und es kam Pharao an die Macht. Der hat gesehen, hey, dieses Volk Israel, das vermehrt sich echt krass. Das sind richtig viele und er hat Angst gekriegt. Hey, wenn da Feinde kommen und die laufen über, dann machen die uns platt. Und deswegen hat er gesagt, gut, wir bringen die in Zwangsarbeit. Dann haben die weniger Zeit, dann können die keine Kinder machen vielleicht. Hat leider nicht funktioniert. Gott hat das gesegnet, dass sie doch immer mehr sich vermehrt haben. Und so hat der Pharao gesagt, gut, okay, wir nehmen hier 2 Hebammen, die sollen die Kinder von den Israeliten töten. Die Jungs, also die Mädels durften leben, die Jungs nicht. Aber die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann hat er am Ende gesagt, gut, dann schmeißen wir einfach die kleinen männlichen Babys, die schmeißen wir in den Nil, dann sterben die. Das war der Plan. So. Und in dieser Zeit, genial, um geboren zu werden, wird Mose geboren. In dieser Zeit bekommt eine israelitische Frau ein Kind, Mose wird geboren und sie sieht dieses Kind an und da steht, sie fand es schön, deswegen hat sie es nicht in den Nil geworfen, sondern versteckt. Gut, dass Mose nicht hässlich war. Nein, ich gehe schon davon aus, es geht darum, dass halt hier, also der hat das gesehen und wahrscheinlich gab es mehrere Frauen, die vielleicht ihre Kinder versteckt haben, weil einfach diese Bindung, die da passiert, habe ich mir sagen lassen, also ich weiß es ja nicht, ich bin Mann, bin auch noch kein Papa, aber ich habe mir sagen lassen, da passiert was, was man nicht erklären kann, jemanden, der keine Kinder hat. So, und das muss passiert sein, 3 Monate hat sie ihn versteckt, irgendwann ging es nicht mehr, dann hat sie einen Korb genommen, hat ihn abgedichtet und hat Mose da reingelegt und hat ihn quasi in den Nil geworfen, wie es befohlen war, aber halt hat sie das System gedribbelt. Sie hat ihn in einem Korb da reingelegt. Und die Schwester von Mose hat mit aufgepasst, sie stand weiter da, hat beobachtet, was passiert. Und in dem Moment kommt doch tatsächlich die Tochter vom Pharao, die Prinzessin, vorbei zum Baden. Und die geht ins Wasser, sie sieht diesen Korb und sie holt ihn raus, sie deckt ihn auf und sieht, hey, da hat voller Mitleid und sagt, hey, das ist so ein Hebräer-Baby. Und die Schwester von Mose, die nutzt diese Gelegenheit, kommt in die Szene und sagt, hey du, weißt du, soll ich dir nicht eine Frau holen, die dieses Kind für dich großziehen kann? Du hast ja kein Kind gekriegt, aber ich kenne eine hebräische Frau, die kann gerade stillen. Soll die das vielleicht großziehen? Und sagt, ja, hol mir die Frau. Und sie bringt diese Frau, also ihre Mutter, die Mutter von Mose, bringt sie zu dieser Prinzessin. Und die Prinzessin sagt dann auch, hey, weißt du, guck, ich gebe dir Geld dafür, dass du den aufziehst und dann bringst du ihn, wenn er entwöhnt ist, zu mir. Also die kriegt noch Geld dafür. Und so rettet Gott Mose und lässt auch Mose noch bei seiner Familie eine Zeit lang. Und dann irgendwann, Mose ist alt genug und er kommt an diesen Hof, er kommt zurück zu dieser Prinzessin, wird aufgezogen und die sagt dann, hey, wir nennen ihn Mose, weil ich habe ihn aus dem Meer rausgezogen, aus dem Wasser habe ich ihn herausgezogen. Und Mose bekommt eine krasse Schulbildung. Mose bekommt wahrscheinlich die beste Bildung oder eine der besten Bildungen, die es damals gab. Er wurde mit den anderen Prinzen großgezogen, hat wahrscheinlich eine Ausbildung bekommen in Diplomatie, in Kriegsführung, in Geometrie, in was auch immer. Er hat auf jeden Fall eine krasse Ausbildung bekommen und ich finde es so stark, wenn man sich überlegt, dass Gott hier eigentlich schon was vorbereitet, was er mit Mose vorhat. Kann man eigentlich noch nicht ahnen, aber in der Rückschau merkt man, hey, da bereitet Gott was vor. Da bereitet Gott was vor. In dem Moment findet in der Bibel ein Zeitsprung von 40 Jahren statt. Mose ist mittlerweile 40 Jahre alt. Er ist herangewachsen, aber er hat sein Volk nicht vergessen. Er hat seine Wurzeln nicht vergessen. Und sein Herz schlägt immer noch für sein Volk. Und so will er die besuchen. Es steht, er will seine Brüder besuchen quasi, dem Volk Israel. Und er sieht, dass ein anderer Israelit von einem Ägypter misshandelt wird. Er guckt sich kurz um, stellt fest, hey, da ist keiner, hat es abgecheckt, geht hin und er schlägt den kurzerhand, den Ägypter. Und dieser Ägypter, den er umgebracht hat, den verscharrt er dann im Sand. Das kommt raus und er muss fliehen. Er muss fliehen aus Ägypten, weil der Pharao will ihn töten und er flieht nach Midian in die Wüste. Und dort ist er dann eine Weile. So, was sehen wir hier an diesem Mose? Was können wir über den lernen? Ich würde sagen, es war ein leidenschaftlicher Typ. Ich würde sagen, es war ein Typ, der hatte irgendwo auch das Herz am rechten Fleck. Dem hat sein Herz dafür geschlagen, Menschen zu helfen. Das sehen wir auch dann in Midian in der Geschichte nochmal, wo er Hirten vertreibt vor anderen. Aber irgendwie schießt er übers Ziel hinaus. Wie so ein Rohdiamant. Irgendwie ist er zu impulsiv. Er hätte es sicherlich auch anders klären können mit dem Ägypter. Er war der Prinz, er hätte es sicherlich anders lösen können. Aber nein, er tötet ihn einfach. Und so sieht man irgendwie einen Typen, einen Menschen mit hohem Potenzial und der irgendwie aber trotzdem da einfach charakterlich noch nicht die Reife hat und irgendwie da versagt. Und so kommt er in diese Wüste und er wird 40 Jahre lang Hirte von seinem Schwiegervater Jitro. Er kriegt dann nämlich eine Familie, er kriegt eine Frau, kriegt Kinder und er ist 40 Jahre lang, also der ist dann 80 Jahre irgendwann. So 40 Jahre lang in dieser Wüste ist er Hirte. Man könnte auch denken, hey, Abstellgleis. Andererseits könnte man sagen, es gibt so ein Buch, das heißt das Hirtenprinzip, das hat er real life durchgespielt, 40 Jahre lang. Also Leiterschaftsbuch, Hirtenprinzip, gerne mal lesen, Mose hat es erlebt. Er hat Schafe gehütet und er hat sicherlich gelernt, was es heißt zu kämpfen für eine Herde, Schafe sind wohl echt dumm, habe ich mir sagen lassen. So, er hat für die gekämpft, er hat sie umsorgt und er hat diese immer wieder weitergeführt zu Weideplätzen und wurde zu einem Hirten. Und nach 40 Jahren ist er in dieser Wüste, er ist im Steppengebiet und er ist da bei dem Berg Horeb und da sieht er was. Er sieht in der Ferne, hey, da ist ein Dornbusch, der brennt, aber der nicht verbrennt und er denkt sich, hey, das muss ich mir angucken, da muss ich mal hingehen. Und er geht dahin und Gott schreit aus diesem Busch zu ihm, Mose, Mose. Mose geht näher und Gott sagt, hey, also sag erstmal, hier bin ich und dann sagt Gott, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Und so fängt das Gespräch an zwischen Mose und Gott, dieses Gespräch, wo vorhin auch schon gerufen ist, was viele kennen. Und Gott sagt zu Mose, hey, weißt du, ich habe die Schreie meines Volkes in Ägypten gehört. Ich habe ihren Wehklagen gehört, ich habe gehört, dass sie unterdrückt werden. Und weißt du, ich will sie in die Freiheit führen. Ich will sie frei machen aus der Sklaverei. Ich will sie in das Land bringen, das ich versprochen habe, dass ich sie reinbringe. Und ich will sie zu meinem Volk machen. Ich will, dass sie mich anbeten in der Wüste. Sie sollen mir gehören und ich will ihnen eine gute Ordnung geben, wie sie leben können. Und Mose, du sollst es machen. Ich weiß nicht, wie du oder ich reagiert hätten. Ich schätze mal erstmal ähnlich wie Mose. Gott sicher, willst du nicht jemand anderen schicken? Ich meine, er musste vom Pharao wegrennen, weil Mose jemand umgebracht hat. Also Mose stand auf der Todesliste in Ägypten. Auch sein Volk fand ihn nicht ganz so cool, weil die haben das auch mitgekriegt. So, und jetzt soll er da zurückbringen und er hat Zweifel. Und er sagt, hey, weißt du, was, wenn sie mir nicht glauben? Was soll ich den Ältesten von Israel sagen? Und Gott sagt, sag ihnen, hey, ich bin Jahwe, der ich sein werde. Ich bin der ich bin. Und er sagt ihm, und Gott offenbart Mose seinen Namen. Und so soll Mose zu diesem Volk gehen. Dann sagt er, aber was ist, wenn der Pharao mir nicht hört? Vielleicht kennst du die Geschichte, dann weißt du, dann sagt Gott zu Mose, hey, guck mal hier, du hast einen Stab, werf ihn auf den Boden, es wird eine Schlange, Mose soll ihn anpacken. So. Und da kommen so ein paar Wunder, die Gott Mose an die Hand gibt, zu sagen, hey, das wird beweisen, dass du von mir kommst. Also eigentlich keine Diskussion mehr. Eigentlich keine Frage, Gott ist da dabei, er stellt sich dazu und man müsste meinen, Mose geht jetzt los. Aber wer irgendwann mal vielleicht in der Kinderstunde war oder irgendwo im Schulunterricht und es da aufgepasst hat, sehen wir, was Mose sagt. Und das finde ich schon ein bisschen interessant. Es steht in 2. Mose 4, Abvers 10. Doch Mose erwiderte Jahwe, ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie. Und auch seit du mit deinem Sklaven sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. Da sagte Jahwe zu ihm, wer hat dem Menschen denn den Mund gemacht? Wer macht Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, Jahwe. Also geh jetzt. Ich werde dir schon beistehen und dir die Worte in den Mund legen, die du sagen sollst. Doch Mose erwiderte, ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Da wurde Jahwe zornig über Mose und sagte, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Er kann reden, das weiß ich. Er ist schon auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Dann teilst du ihm alles mit, was er sagen soll. Ich helfe dir dabei und werde auch ihm helfen und euch sagen, was ihr tun sollt. Wenn er für dich zum Volk redet, wird es so sein, als ob er dein Sprecher ist und du sein Gott bist. Und diesen Stab hier nimm in deine Hand, mit ihm sollst du die Wunderzeichen tun. Gott lässt die Ausrede nicht gelten. Mose muss am Ende doch gehen. Und man fragt sich, finde ich, im ersten Moment so, hey Mose, ganz ehrlich, Gott hat dir gezeigt, dass er auf deiner Seite, er hat dir Wunder schon vorher mitgegeben und jetzt kommst du mit dieser Karte, ich kann nicht reden. Ich weiß nicht, ob Mose das wirklich geglaubt hat, ob es so war oder was auch immer. Aber wenn man sich mal überlegt, hey, der hatte eine Ausbildung am ägyptischen Hof und er hat sicherlich auch gelernt zu reden. Ich weiß nicht, ob er das nicht gesehen hat, dass er das irgendwann mal gelernt hat, dass er es vielleicht irgendwie kann. Auf jeden Fall, oder ob es eine Ausrede ist oder ob er Angst hat, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, im zweiten Moment, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, dass ich oft ähnlich bin wie Mose. Und ich glaube, dass du das vielleicht auch kennst. Ich glaube, wir sind gut darin, wenn Gott Anweisungen uns gibt in unserem Leben, Ausreden zu finden. Und da geht es jetzt nicht nur um Berufung. Das fängt schon bei kleineren Dingen an. Bei dem, wie Gott sagt, hey, vertrau mir, so sollst du dein Leben gestalten. Hey, diese Gewohnheit, die ist nicht gut, die führt dich nicht zu einem guten Ende. Hey, wie du deine Beziehung lebst, das ist so nicht gut, das führt dich nicht zum guten Ende. Hey, tut und Gott uns immer wieder reinspricht, hey, tu das oder lass das, weil ich mein's gut mit dir. Ich will dich segnen, vertrau mir. Oder eben dann auch in den größeren Dingen zu sagen, hey, ich möchte, dass du eine Gemeinde leitest oder ich möchte, dass du vollzeitlich mich verkündigst. Oder uns sagt, hey, sprich mit deinen Arbeitskollegen über mich. Und ich glaube, wir sind so gut, immer wieder zu sagen, ach Gott, aber es gibt jemand anderen, der besser ist. Ganz ehrlich, wenn Bibi und Mike das vor 15 Jahren ungefähr gesagt hätten, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Und es gibt immer Gründe. Es gibt immer Gründe, das nicht zu tun, was Gott sagt. Ach Gott, was soll meine Freundin sagen, wenn wir mal unsere Beziehung umstrukturieren? Ach Gott, hey, was sollen meine Eltern sagen, wenn ich jetzt sage, ich will meinen Job aufgeben? Oh Gott, hey, wie soll das finanziell funktionieren? Ich habe Kinder. Hey, Mose hatte auch Kinder. So, also da gibt es viele Punkte und das verstehe ich auch. Und das ist irgendwie klar, die sind auch verständlich. Aber Gott sagt hier, weißt du, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Wer macht Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Das bin ich, Jahwe. Also geh jetzt. Ich werde dir schon beistehen und dir Worte in den Mund legen. Gott wird uns ausrüsten. Und wir können darauf vertrauen, dass er segnet am Ende. Das sehen wir bei Mose. Mose hat dann Mut gefasst und ist hingegangen und er hat das Volk Israel mit Gottes Hilfe aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Er hat einen Bund mit Gott und dem Volk vermittelt, hat ihnen eine Ordnung gegeben. Gott hat durch Mose Gesetze gegeben, damit es ein gutes Leben gibt für die Israeliten. Und er hat sie am Ende in ein Land geführt, wo Milch und Honig steht, überfließt. Gut, dass Mose losgegangen ist. Gut, dass Gott nicht locker gelassen hat. Und wisst ihr, ich möchte uns dazu auch ermutigen, lasst uns Gottes Anweisungen folgen. Lasst uns ihnen folgen. Es gibt da so einen Satz, da geht es um Berufung, den hasse ich eigentlich. Der heißt, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Ich hasse den nicht wegen am zweiten Teil, sondern wegen am ersten Teil. Da steht nämlich, Gott beruft nicht die Begabten. Das heißt, wenn du begabt bist, wirst du von Gott nicht berufen. Ich weiß, das will der Satz nicht sagen, aber ich finde das strange, weil ich glaube, Mose war begabt schon. Ich glaube, Gott hat schon was in ihn reingelegt und ich glaube auch, dass Gott in dich was reingelegt hat, schon jetzt oder eben tun wird, damit du diese Berufung folgen kannst. Deswegen habe ich den mal umformuliert und habe gesagt, Gott beruft dich nicht aufgrund deiner Begabung. Er begabt dich für deine Berufung. Egal, wann er dich begabt, vorher, bevor er dich beruft oder danach oder auch bei Anweisungen, die er dir gibt, würde er dir entweder vorher das Zeug dazu geben oder währenddem, aber Gott wird dafür sorgen, dass du das bekommst, was du brauchst dafür. Und dazu möchte ich uns ermutigen, lasst uns keine Ausreden mehr finden. Oder wenn wir sie finden, lasst uns am Ende doch überzeugen lassen wie Mose. Wir können da schon ein Gespräch mit Gott auch gehen, zu sagen, hey Gott, ich traue mich gerade nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Gott ist dafür offen. Aber lasst uns dann am Ende darauf vertrauen, dass Gott sich dazustellen wird. Dazu möchte ich dich und ich möchte auch mich dazu ermutigen, immer wieder. Wie gesagt, Mose geht los, er führt dieses Feuer, es kommen dann diese 10 Plagen, die Geschichte lassen wir ein bisschen aus, also da, wo Gott sich verherrlicht, er zeigt, wie mächtig er ist und der Pharao lässt das Volk gehen. Mose wird zu einem krassen Anführer, er wird zu dem Mann, der am Ende ist, weil er losgegangen ist, weil er seiner Berufung gefolgt hat und dieses Zeugnis steht am Ende über sein Leben. Wir gucken das jetzt nicht alles an, sonst müssen wir wirklich bis heute Abend durchgehen, aber ich habe mal noch so 2 Punkte im Leben von Mose rausgegriffen, wo ich sage, die fand ich irgendwie interessant für diese Predigt heute. Man hätte auch andere wählen können, aber die haben wir heute da. Das eine ist, Mose war ein Beter. Mose hat immer wieder Fürbitte getan für das Volk. Er wird auch immer wieder wie so ein Puffer zwischen Gott und dem Volk beschrieben. Er war ein Vermittler. Ein Vermittler zwischen Gott und dem Volk, zum einen mit dem Bund, dann auch mit den Gesetzestafeln, im Endeffekt aber auch immer wieder, und das ist krass, wenn das Volk sich gegen Gott aufgelehnt hat. Hat Mose Fürbitte getan. Ich habe eine Stelle dafür, da gibt es mehrere, aber eine habe ich rausgegriffen. Da ist die Vorgeschichte relativ bekannt. Es geht um das, Mose ist gerade auf dem Berg, also der Bund ist schon geschlossen. Mose war nochmal unten, hat den Bund weitergegeben. Israel sagt, ja, machen wir so. Mose geht nochmal hoch und Gott gibt ihm die Anweisungen fürs Allerheiligste. Für das, wie Gott dann unter den Israeliten, wo er wohnen soll, in diesem Zelt. Gott wollte unter ihnen Wohnung nehmen. Und den Israeliten ging es nicht schnell genug. Ich habe gesagt, wo ist denn der Gott jetzt? Hat 40 Tage gedauert, gut, war eine Weile, aber ganz ehrlich. So, und dann bauen die ein goldenes Kalb, da könnte man auch noch mal eine Predigt drüber halten, aber sie bauen ein goldenes Kalb und viel interessanter finde ich für heute, wie reagiert Gott und wie reagiert Mose? Und da steht, weiter sagte Jahwe zu Mose, ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. Doch Mose flehte Jahwe seinen Gott an und sagte, O Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen dürfen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne im Himmel. Du hast ihnen zugesichert, dass ihre Nachkommen das versprochene Land für immer in Besitz nehmen werden. Da tat es Jahwe leid, seinem Volk das angedrohte Unheil anzutun. Und Jahwe verschont sein Volk. Ich finde solche Szenen immer mega interessant. War es notwendig, dass Gott daran erinnert wird, an seine Versprechen? Hat Gott das alles vergessen? War es jetzt notwendig, dass Mose noch sagt, hey, weißt du, du hast doch gerade raus... So. Ich glaube nicht. Gott weiß es schon. Gott wusste schon, bevor Mose betet, was er beten wird. Gott wusste das sogar schon, bevor er die Welt erschaffen hat, dass Mose das beten wird. Aber warum musste Mose dann beten? Warum musste Mose beten? Gott wusste das doch schon. Ich habe 2 Antwortversuche. Den einen, da kommen wir später auf, einen bringe ich euch jetzt gleich. Das eine ist, wenn man mal überlegt, was wäre gewesen, wenn dieses Zwiegespräch zwischen Gott und Mose nicht stattfindet. Weg 1, Gott hat es wirklich vergessen, das Volk wird einfach vernichtet und Story Ende. Vielleicht mit Mose dann neues Volk, so, aber glaube ich nicht, weil Gott treu ist, weil Gott zu seinem Bund steht. So, die zweite Möglichkeit ist, dieses Zwiegespräch findet nicht statt, Gott bleibt seinem Bund treu, die Israeliten machen das, Mose kommt runter, ohne dass irgendwas passiert und Gott hat das Volk einfach verschont. Das passt auch nicht, weil eigentlich hätte dieses Volk die Vernichtung verdient gehabt. Und ich glaube, dass dieses Zwiegespräch extrem notwendig ist. Zum einen einfach, dass Mose hier erkennt, wie Gott tickt. Gott weiß es und Gott ist treu. Und Mose erkennt es hier, dass Gott sich an seinen Bund hält. Und wir erkennen es auch. Gott hält sich an seinen Bund. Gott hält sich an sein Versprechen. Er ist treu. Und zum anderen stellen wir immer wieder fest in der Bibel, auch wenn Gott die Dinge weiß, auch wenn er eigentlich irgendwie unser Gebet ja nicht bräuchte, damit er handeln kann, erwartet er, dass wir beten. Das ist auch bei dieser Schlacht gegen Amalek, wo die Israeliten sind und Mose muss auf dem Berg die Hände heben und wenn er die Hände senkt, dann verlieren die. War das notwendig? Hätte Gott nicht auch so, natürlich hätte Gott den Sieg so schenken können. Aber er wollte. Er hätte nicht mal das israelitische Heer in die Schlacht gebraucht, er hätte die auch so vernichten können, aber er wollte das. Und wisst ihr, und das möchte ich uns zur Ermutigung mitgeben, hey, lasst uns beten. Auch wenn wir vielleicht nicht ganz verstehen, wie das alles mit Gebet so funktioniert und wenn Gott es doch eh schon weiß, aber lasst uns mit Gott in diese Beziehung gehen und mit ihm reden. Ich glaube, Gott erwartet, dass wir beten und dann handelt er. Ich glaube, Gott wartet manchmal darauf, dass wir beten. Lasst uns zu Betern werden, wie Mose einer war. Wisst ihr, Mose hat immer wieder für das Volk gebetet. Er hat immer wieder gebetet, dass es Gottes Volk nicht vernichtet. Er ist immer wieder eingestanden. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns einstehen im Gebet für unsere Familie, für unsere Freunde, für unsere Gemeinde, für unsere Regierung. Hey, wir sollen das tun. Das sagt die Bibel immer wieder, wir sollen beten. Und ich, wenn ich in mein Leben gucke, bete ich zu wenig. Und ich höre das von so vielen Christen, die sagen, wir beten zu wenig. Lass uns zu Betern werden, wie Mose einer war. Der hat sich immer wieder diese Zeit genommen, face to face mit Gott und hat mit ihm geredet. Lass uns zu Betern werden. Und lass uns hoffen, dass Gott handelt. Lass uns darauf vertrauen, dass Gott treu ist. Lass uns beten. Wir kommen zum letzten Punkt. Ich habe am Anfang, da schlagen wir ein bisschen die Brücke, das vorgelesen, was über Moses Tod gesagt wird, über ihn, welches Zeugnis er ihm ausgestellt wird. Und das ist nicht nur spannend, was über ihn gesagt wird, sondern es ist auch spannend, wo Mose gestorben ist. Da steht nämlich Moab, vor dem Land Kanaan, also vor dem gelobten Land. Warum nicht in Kanaan? Ganz einfach, Mose durfte nicht rein. Mose durfte nicht in dieses gelobte Land rein. Warum? Die Geschichte ereignet sich tatsächlich relativ kurz davor eigentlich. Also es ist gar nicht so weit entfernt, bevor sie in das Land reingehen, ereignet sich diese Geschichte. Und man kann sich da eigentlich nur ärgern, dass es irgendwie passiert. Das ist echt ärgerlich. Das Volk, mittlerweile die zweite Generation, die standen ja schon mal vor diesem Land und Gott hat gesagt, gut, ich lasse euch nicht rein, weil das Volk gesagt hat, wir vertrauen dir nicht. Und dann sind die nochmal 40 Jahre durch die Wüste gelaufen, jetzt kurz bevor sie dann da reinkommen, heult das Volk wiederum. Sie sind in der Wüste Zin und sie haben kein Wasser. Und dann fangen die wie immer an, oh Mann Mose, warum hast du uns aus der Sklaverei rausgeführt? Och Gott, hat Gott uns hier hingeführt, dass wir wie Vieh sterben? Also wirklich wie so ein quengelnder Haufen Schafe. Und ganz ehrlich, mir würde, glaube ich, auch irgendwann der Kragen platzen. Und die wollen meutern, die wollen putschen und dann kommt Mose vor Gott und bittet ihn, hey, hilf uns. Und Gott sagt ihm, hey, guck, nimm den Stab von Aaron, geh da zu dem Felsen und sprich zu dem Felsen, dass er euch Wasser gibt und ich werde machen, dass der Fels Wasser hergibt. Und Mose geht hin, er versammelt das Volk, er geht zu dem Felsen hin und statt dass er das macht, was Gott sagt, was er machen soll, sagt er, hey, werden wir, ich und Aaron, euch nicht Wasser aus diesem Fels geben können? Und er schlägt mit dem Fels, mit dem Stock zweimal da drauf, macht nicht das, was Gott sagt, spannenderweise schenkt Gott trotzdem Wasser. Über den Gedanken kann man sich auch eigentlich nur eine Predigt halten. Gott wirkt hier segnend für ein Volk, obwohl der nicht genau das gemacht hat und mit der falschen Motivation gemacht hat. Das ist auch ein spannendes Thema, können wir mal drüber predigen. Aber wir bleiben jetzt bei dem Punkt, dass im Endeffekt Mose hier das nicht tut, was Gott will. Und Gott kommt danach zu Mose und sagt ihm, hey, weil du und Aaron nicht mich verherrlicht habt, dürft ihr nicht in dieses Land kommen. Mose war hochmütig. Mose wurde hier hochmütig. Er hat sich über Gott gestellt. Er hat sich zu dem gemacht, was eigentlich Gott ist, der versorgt. Deswegen darf er nicht rein. Jetzt könnte man diskutieren, hey, das Volk Israel hat viel mehr Mist gebaut. Ja, hat's. Aber was zeigt mir das? Am Ende wird über Mose gesagt, der demütigste Mensch, der bescheidenste. Und der ist hochmütig. Auch der kommt nicht rein. Auch der kommt nicht ins gelobte Land. Der darf nicht nach Kanaan rein. Und wenn dieser, von dem Gott sagt, der bescheidenste und demütigste, hochmütig ist, und Hochmut ist ja irgendwo die Ursünde, der sich über Gott stellt, das zeigt mir, wie alle sind nicht würdig reinzukommen. Ich nicht und du auch nicht. Wir alle haben immer wieder diese Momente, wo wir uns über Gott stellen, wo wir ihm nicht vertrauen, wo wir ihm nicht gehorchen und wo wir sagen, wir wissen es besser. Und deswegen kann keiner in dieses Land rein. Auch nicht Mose, der Demütigste unter allen, der Freund Gottes genannt wird, den Gott am Ende sogar selbst begräbt. Und für mich ist das ein Zeichen für was. Wir wissen, dass Mose im Endeffekt bei Gott ist. Er scheint nochmal ein Berg der Verklärung. Aber dieses, was da passiert, ist für mich ein Zeichen dafür, dass einfach keiner reinkommt. Keiner, nicht mal dieser Prophet. Aber wir können was lesen. Gott, na so, da sind wir. Mose sagt selbst in seinen Büchern, hey, es wird ein Prophet kommen, der wie ich ist. Es wird ein Prophet vorher gesagt, und Gott sagt dann, bestätigt das, hey, ich werde einen Prophet senden, der ist wie ich. Es steht in 5. Mose 18, Vers 15, da steht, ein Prophet, ein Prophet wird Jahwe, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern für dich erstehen lassen, so wie mich. Auf ihn sollt ihr hören. Das wird dann später in der Apostelgeschichte nochmal zitiert. Jesus ist damit gemeint. Und es wird nochmal deutlich im Hebräerbrief, dass Mose Teil dieses Volks war, das Volk gut angeführt, aber Mose war Teil des Volks. Und es gibt einen, der ist selbst Gott. Und der steht drüber. Und durch den spricht Gott am Ende der Zeit, und das ist Jesus. Jesus selbst, Gott wird Mensch in Jesus. Jesus selbst kommt. Und das ist dieses Zeichen, auch Mose hat es nicht geschafft, aber Jesus hat es geschafft. Jesus hat gesiegt am Ende. Und das sehen wir immer wieder in diesem Leben von Mose, das können wir immer wieder erkennen. So wie Mose das Volk aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt hat, so führt Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde raus. So wie Mose einen Bund mit dem Volk Israel vermittelt hat und ihnen eine Ordnung gegeben hat, wie sie leben sollen, so gibt Jesus uns ein neues Gesetz, ein Gesetz der Liebe. Dass wir einander lieben sollen und weil wir Gott vertrauen, weil wir ein neues Herz bekommen, Gottes Gebote halten können. Und so wie Mose dem Volk Opfer dann gibt, damit sie in diesem Bund bleiben können, opfert sich Jesus selbst. Jesus geht selbst ans Kreuz. Und das ist jetzt die zweite Antwort auf die Frage, warum musste Mose beten vor Gott? Ich glaube, auch das ist wieder ein Hinweis auf das, was Jesus tut. Jesus tritt vor Gott für uns ein. Wie krass ist es, Gott betet vor sich selbst für uns. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus tritt für dich ein, er tritt für mich ein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dafür ist er gestorben und deswegen können wir in der Freiheit sein. In der Freiheit von Sünde, von dieser Sklaverei. Und das ist so genial. Das ist das Letzte, was wir an Moses Leben irgendwie auch immer wieder lernen. Am Ende brauchen wir Jesus. Am Ende ist Mose und alles, was da passiert, ein Hinweis auf Jesus. Deswegen lade ich ein, das ist so genial, das nochmal zu lesen im Hebräerbrief, so cool. Da wird es nochmal aufgeschlüsselt. Ich kann jetzt leider gar nicht so drauf eingehen, was das bedeutet und was alles ist und was es alles auf sich hat. Aber es ist so genial, diese Geschichte, diese Story durch die gesamte Bibel zu sehen. Diese Geschichte, die sich durchzieht, komplett. Und sich davon ermutigen zu lassen. Ich möchte am Ende nochmal zusammenfassen, was wir uns heute angeschaut haben. Das erste war, lasst uns Gottes Anweisungen folgen. Er wird es dazugeben, was wir brauchen. Lasst uns seinen Anweisungen folgen. Das zweite war, lasst uns zu Betern werden, wie Mose einer war. Lasst uns beten. Lasst uns Fürbitte tun für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Familie, für Gemeinde, Regierung und alles weitere. Nehmt und lasst uns diese Zeit nehmen. Und das dritte ist, wir alle brauchen Jesus. Das ist so plump, aber es ist immer wieder korrekt. Wir brauchen Jesus. Auch Mose, der Demütigste, hat es nicht geschafft. Auch er war nicht würdig. Wir alle brauchen Jesus, der uns aus dieser Sklaverei der Sünde befreit und uns frei macht für eine Beziehung mit Gott und das in Ewigkeit. Amen.
Yes. und sage Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.